Liebe Fußballfans, endlich ist es soweit. Jogo Bonito Live. Freut euch auf Sven Pistor und Burkhard Hupe mit ihren Fußballgeschichten und viel Spaß.
Es ist wie nach Hause kommen.
Es ist wie nach Hause kommen. Hallo zu Jogo Bonito Live aus Essen. Lasst uns singen, Freunde. Ja, ich hab doch hier was für euch. Come on. Oder? What's coming home? It's coming home. 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 Oder?
Bestes Soundtrack ever.
Der beste Fußballsong ever! Ah, ey, Gänsehaut! Jogo Bonito hier live aus der Zeche Karl in Essen. Schön, dass ihr da seid! Burkhard! Doofe Frage ein weiteres Mal!
Ja.
3 Jahre war das meine Aufgabe hier, doofe Fragen zu stellen.
Ja.
Um welches Jahr handelt es sich jetzt hier bei dieser Folge?
Lass mich raten. 1996.
Es ist 1996?
Ja.
Es ist 1996, die Europameisterschaft, verdammt. Irre.
Hast du da noch konkrete Erinnerungen dran oder hast du das auch schon weggedämmert?
Ich habe 96 sehr viele meiner Erinnerungen in einer Barlandschaft in Köln gelassen, die es nicht mehr gibt. Da steht mittlerweile völlig gentrifiziert, ich glaube, eine Schule. Das ist das Underground. Kennt ihr noch das Underground in... Yes, wir waren alle da, oder? Ja, sicher. Ich habe, glaube ich, jedes Spiel da gesehen.
Ja, toller Laden.
Und den Anfang habe ich auch mitbekommen. Das Ende war verschwommen. Ja? Aber ich glaube, Deutschland ist Europameister geworden, 96, oder? Nein, 96, klar. Also 96, du warst ja schon in Lohn und Brot. Du wusstest ja schon, ich werde Journalist und ich bin sowieso toll.
Ich war
toll.
Schon, weißt du, wo ich 1996 war? Ich dachte, ich bin echt dicht dran jetzt. Ich wurde engagiert vom lokalen Radiosender in Mönchengladbach.
Wow.
Und wurde engagiert und mit dem Versprechen, und du darfst Borussia Mönchengladbach live im Radio übertragen.
Wie geil ist das denn?
Was habe ich gemacht?
Alright.
Ich habe den ganzen Tag nur Lokalnachrichten geschrieben und vorgelesen. Ich war kein einziges Mal als Reporter in Mönchengladbach und als die Europameisterschaft losging, hatte ich gekündigt.
Also es war so Meldungen wie heute bunter Abend im Seniorenstift St. Elisa und so,
ja,
solche
ja,
Meldungen.
Ja, es war schon ein bisschen gehaltvoller, aber ja. Ja.
Geil, also sie haben dich mit falschen Versprechungen geködert.
Ja. Und dann
ein weiteres Mal wurdest du im Leben betrogen.
Und ausgebeutet, ja.
Nee, ja. Das hat sich ja nichts geändert.
Nein,
eigentlich.
Weiß
ich. Ne? So, ja. Ja, Leute, aber 96, mein Leben war ein anderes. Ich hatte gerade angefangen an der Telefonhotline des Westdeutschen Rundfunks. Das war die Chance meines Lebens für 13,40 Mark. Ja. Das Ganze wurde ingesourced und das war der Anfang meines Lebens im Westdeutschen Rundfunk. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt mache, ob das gehaltvoller ist, aber es ist was anderes, was ich mittlerweile mache.
Ich finde es gar nicht so schlecht.
Ich finde es auch gar nicht so schlecht. Ich saß aber damals, im Gegensatz zu Burkhard, ich hätte in Hörsälen sein sollen und für die Uni viel machen sollen. Ich hatte aber eine Band, ich hatte eine Freundin und ich hatte Hans Meiser. Oh. Ja, Moment, Mitte, wir beamen uns Mitte der 90er. Ne? Hier.
Wer ist hier dumm im Kopf?
Ey, wie gehst du denn ab, Alter?
Man kann nicht nur davon
aus. Komm schon mal her.
Lass mich in Ruhe. Klingelstern.
So, also das war dieses Talkshow-Gewitter, ne, wo immer Leute reingeführt wurden. Ey, hast mir den Schluss gemacht, ey, du Schlampe. Und immer. Und Sven sitzt da und denkt, ja geil, heute Abend wieder Underground, super, aber Hans Meiser mag ich. So. Und dann gibt es diese eine Sequenz mit Hans Meiser, die ich echt ziemlich cool finde. Müsst ihr euch vorstellen, sitzen 4 Damen bei ihm, das war so eine Kuppelshow, die Leute konnten anrufen bei Hans Meiser und ja, die gefällt mir, mit der möchte ich mich mal treffen. Und Hans Meiser war so, ja, Amor und er hatte Bogen und Pfeil dabei und da saß eine, die hatte einem aus Köln gefallen, der wähnte sie auch in Köln, wollte sich mit ihr verabreden. Ich spiele es euch einfach mal vor. Ja.
Unsere Telefonnummer 0138 1060, wir haben Gäste eingeladen. Ja. Die sagen, ich möchte gerne einen Partner kennenlernen. Bisher ist mir das nicht so richtig geglückt und gelungen. Vielleicht gelingt es ja heute und sie können dann mit meinen Gästen auch telefonieren. Hier ist wie unser erster Anrufer. Hallo, guten Tag.
Ja, hallo.
Ja.
Mein Name ist Udo und ich möchte gerne die Claudia mal kennenlernen. Von woher kommst du? Aus welchem Stadtteil von Köln?
Nee, halt, das hat er gesagt, er hat sich ein bisschen später eingeschaltet. Die Claudia kommt aus der Nähe von Stuttgart. Aber das macht nichts. Achtmal am Tag fährt ein Intercity hin und her.
Der Assi, oder?
Das ist gleich was, oder?
Hast du, ja, keine
Liebe
Ahnung.
Liebe blühte ganz kurz.
Die, ja.
Das ist manchmal so im Leben, Sven.
Aber kannst du dir jetzt mal ernsthaft vorstellen, du wirst dann... Ich red mal über Dialekte beim Beischlaf. Nein, ist Schwäbisch irgendwie für dich dann irgendwie handelbar oder Sächsisch?
Ich möchte darüber nicht reden.
Jedenfalls war das mein Niveau mit Hans Meiser 1996. Aber für den Niveauverfall hier bei Jogo Bonito war ich seit jeher zuständig. Das war so mein Alleinstellungsmerkmal, muss ich sagen. Ja. Ich will mit euch landen in einem Jahr, wo Helmut Kohl noch Bundeskanzler war. Mhm. So war das ja, 96, ja. Ne? Also man hatte echt Probleme, Leute in Lohn und Brot zu bringen. Wir hatten eine hohe Arbeitslosenquote. Mhm. Später kam dann Schröder und die Agenda 2010. Und die Bundesrepublik war nicht im Aufbruch.
Nee, sie gab es jetzt seit 6 Jahren in einem größeren Umfang. Ne? Die neue 5 Länder, wie wir damals ganz ironisch sagten, waren jetzt auch mit dabei und war jetzt aber auch noch nicht so das große Ganze insgesamt. Ne, die Fußballer kamen rüber, aber die Westdeutschen, die es in der DDR versucht haben oder in der ehemaligen DDR, die sind da haben eher eine Bruchlandung hingelegt,
so vor allem
als Trainer.
Ja.
Und es gab aber die ersten Fußballer aus dem Osten, die dann auch in der Nationalmannschaft Fuß fassten und eine große Bedeutung erlangt haben. Unter anderem ja Matthias Sammer, dann 1996, der zum besten Spieler des Turniers gewählt wurde. Europas Fußballer des Jahres wurde und wirklich Leitwolf gewesen, ist vielleicht nicht so richtig beliebt innerhalb der Mannschaft, aber auf jeden Fall ein anerkannter Leitwolf.
Matthias Sammer, ja natürlich, es war ja ein ganz wichtiges Turnier, nachdem dann, ich sag mal, Problemprofis, die dann 94 Berti Vogts schon fast den Job gekostet haben, aussortiert waren. Stefan Effenberg, Lothar Matthäus, ne? Weißt du, die Bild-Zeitung noch, unterschreiben Sie hier, Herr Vogts, 94, also seine Entlassung sollte er selber öffentlich unterschreiben. Der kam aus einer sehr komplizierten Situation, war aber eben noch Bundestrainer. Na? Und so fuhr man nach England.
Ja, und das Besondere war ja 94 bei der Weltmeisterschaft in den USA, dass die Spielerfrauen dem Berti wirklich schlaflose Nächte bereitet haben, weil die wohnten ja auf der anderen Straßenseite und wollten nur immer rüberkommen.
Das war.
Und da durften die aber nicht.
Das durften die nicht.
Und dann haben die das aber trotzdem irgendwie immer versucht. Und 1996, der Berti hat ja auch dazugelernt. 1996 hat er den Frauen dann zwischendurch erlaubt, tatsächlich ihre Männer oder Verlobten, wie man damals sagte, oder Freunde oder Angedachten zu besuchen in Mottram Hall.
Mottram Hall.
Mottram Hall, erinnert ihr euch noch an Mottram Hall?
Vor den Toren von Manchester. Das war der Tipp von Alex. Alex Ferguson, ne? Der war ja befreundet mit Berti Vogts, zumindest hat er eben den Rat gegeben, wenn du kommst, dann unbedingt nach, du
sprichst... Mottram Hall.
Mottram Hall.
Das Besondere am Mottram Hall war ja, dass Waldemar Hartmann immer vor Mottram Hall auftauchte. Und, die deutsche Fußballnationalmannschaft hier in Mottram Hall ist jetzt in der Vorbereitung. Erstes Spiel gegen Tschechien, das wird eine harte Aufgabe.
Ja, das war er. Ja.
Waldemar Hartmann. Waldemar Hartmann. Ich meine, wir können ja viel über Besetzungen im Fernsehen diskutieren, aber Waldemar Hartmann war schon ein hoher Wiedererkennungsfaktor.
Das war so. Waldi, muss man sagen, ja. Jedenfalls waren wir in England.
Erinnerst du dich noch an Waldemar Hartmann als Telefonjoker bei Günter Jauch?
Ja, der hat die Sportfrage komplett verkackt.
Da ging es irgendwie darum, welches Land nicht im eigenen, bei der eigenen Weltmeisterschaft Weltmeister wurde. Und da hat er gesagt, ja, 74. Ist ja klar.
Hat er gesagt?
Ja, 74.
Ja, das ist natürlich.
Ganz sicher. 74. Da und das war da. 74. Ja, ich meine, wir reden jetzt nicht von 1974, wir reden von nicht 34, 74.
Ja, und auch nicht, ich meine, du, weil ich Jogo natürlich irgendwie, also wir reden auch nicht von 1950 dann, ne?
Nein.
Jedenfalls England war natürlich sehr interessant, weil, warum England? Natürlich viele, viele Stadien und ein Land im Ja, es war Post-Thatcher, sie war gerade weg. John Major war so ein Zwischenpremier. Tony Blair sollte später kommen. Das muss man sagen, die Briten waren seit 3 Jahren in der Europäischen Union. Also es waren echt noch andere Umstände bei dieser Europameisterschaft. Und andere Mitbewerber, Portugal oder die Niederlande oder ich glaube auch Österreich, die wurden für zu klein befunden, weil natürlich das Turnier aufgeblasen wurde. Was heißt aufgeblasen? Es waren halt 16 Mannschaften dabei und nicht ganz unwichtig in der Fußballgeschichte. Rupert Murdoch war eingestiegen mit richtig viel Geld in die Premier League. Das heißt, England war wieder dabei. Die Sperre, was den internationalen Vereinsfußball anging, war 5 Jahre schon vorbei. Man war also wieder ein Player. Ne? England war ja wirklich geächtet nach dieser Heysel-Stadion-Katastrophe und man war wieder da. Man hatte viele Stadien, es gab viel Geld und deswegen ging es dahin und man war besoffen vor Glück in England und hatte auch noch diese fantastische Hymne.
Ja, sie hatten diese Hymne und sie waren der Britpop. Ploppte also richtig auf. Ja, also die haben ja die Charts in ganz Europa dominiert, zum Teil auch in den USA. Oasis war eine Riesennummer damals.
Ich habe hier was mitgebracht, warte mal. Super Britpop. Britpop. Das ist nicht Britpop, oder? Ist das?
Alter, was machst du?
Kennt ihr das noch? Der Nummer 1-Hit im Sommer 1996, als Deutschland Europameister wird. Kommt, ihr könnt das tanzen, oder? Ja, geil. Es war dieses... Jetzt kommt's. Es ist so primitiv, ey. Ja. Das ist geil. Machen wir nochmal. Ich hab's ja hier. Ich kann das jederzeit. Hier so. Bum, 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 bum. Okay. Ja.
Das Video hast du dir auch nur reingezogen wegen der Mädels,
nein,
die da getanzt
haben. Nein,
nein.
Die beiden Jungs, komm, die jetzt schon tot sind, die haben ja immer dann zwischendurch so gesungen. Ja?
Zwei Jungs
waren da und dann kamen immer wieder die Mädels.
Wie hieß denn diese Band?
Los Vojos, glaube ich, oder? Gab's nur McDonald's Los früher. Los Vojos. Gab's nur, ja, 3 Big Macs und einmal das Los Vojos Menü. Ja, das war mein Leben 1996. Ja, sie hießen Los Vojos. Ja. Oder? Los del Rio, was? Los Vojos.
Los Vojos, ja,
so hießen die so.
Danke. Auf jeden Fall, ja.
Ja, super. Reihe 2, Förderkurs. Sehr gut.
Ja. Wisst ihr, was das echt coole ist in England, wenn du in England mit Menschen sprichst und dich gemeinschaftlich an das Jahr 1996, an den Sommer, an den Fußballsommer 96 erinnerst, dann wirst du ganz viele Sachen hören, die du auch hörst, wenn du dich in Deutschland mit Menschen über den Sommer 2006 unterhältst.
Aha.
Also das war für die Engländer, war 96 diese Fußball-Europameisterschaft fast so etwas, ich will nicht sagen wie ein nationales Erweckungserlebnis, das klingt jetzt so ein bisschen bescheuert gerade in der aktuellen Zeit, aber da spürten die Engländer auf einmal so einen neuen Nationalstolz, den sie vielleicht lange nicht so leben wollten, weil sie sich nicht wohlgefühlt haben in dem Land. Und es war auch die erste Europameisterschaft oder das erste große Fußballturnier, in dem sie nicht mit dem Union Jack rumgelaufen sind, sondern mit ihrer eigenen Fahne, also mit dem weißen Grund und dem roten Kreuz drauf. Und da gab es also so eine Art neuen Patriotismus in England. Und wenn man sich heute in England an diesen Sommer 96 erinnert, dann steht das immer unter der Überschrift Summer of Love.
Summer of Love?
Ja, wenn man manche Spiele, vor allem die vor den Kroaten, sieht, kann man sich das nicht so ganz erklären.
Das war der Summer of Southgate. Muss man sagen, ja, eigentlich.
Aber so, die hatten nur super Wetter.
Ja, ja.
Und die Engländer haben für ihre Verhältnisse echt guten Fußball gespielt. Die haben sogar einmal ein Elfmeterschießen gewonnen. Also das bleibt natürlich hängen.
Stimmt, ein Viertelfinale.
Ja, gegen,
ne,
Spanien.
Ja, ja, genau. Aber wie sollen die das auch machen mit dem Union Jack, wenn sie in der Gruppenphase gegen die Schotten spielen? Weißt du?
Das stimmt.
Das ist ja der Punkt.
Ja,
ich meine, das war ja auch ein Spiel, was die voll abgefeiert haben. Denn... Das war ja schon für die Engländer wichtig, gerade in der Gruppenphase da zu bestehen.
Ja, das war ein echt interessantes Fußballspiel. Es stand lange Zeit 1-0 für England und die Schotten waren eigentlich viel, 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 viel besser.
Viel besser.
Und dann bekamen die Schotten kurz vor Ende einen Elfmeter zugesprochen. Und Gary McAllister, Mr. Zuverlässig, der, glaube ich, in seinem ganzen Leben 112 Elfmeter verwandelt hat, den 113. aber dann nicht, weil nämlich über dem Wembley-Stadion, so zumindest hat es der Schweizer Uri Geller behauptet, Uri Geller, ihr wisst doch, der Löffelverbieger, ne, der immer im deutschen Fernsehen zu sehen war, immer nur telepathische Kräfte hier, Löffel bewegt, und das machte der Löffel dann auch. So, und dann war der also mit dem Hubschrauber unterwegs in göttlicher Mission und musste halt von oben kontrollieren, dass das alles auch den gewünschten Verlauf nahmen, also dass die Engländer weiterkamen, dass die Engländer die Schotten bezwangen.
Energetisch musste er das überwachen.
Natürlich, und dann gab es diesen Elfmeter und der Uri Geller dachte sich,
der Ball liegt da.
Der Ball ist. Und dann hat er alles, was er drauf hatte, gebündelt und hat einen Gedankenstrahl runter ins Wembley-Stadion geschickt.
Auf den Ball.
Auf den Ball. Und ohne Scheiß, der Ball bewegt sich 1 Zentimeter. Gary McAllister ist, ich weiß nicht, ob er wirklich verunsichert war. Auf jeden Fall hat er so schlecht geschossen, dass selbst David Seaman den halten musste. Ja, was? Ja. Ey, David,
erinnert ihr euch? Das darf sich niemals ändern, ja?
Ey, erinnert ihr euch noch an David Seaman?
Didi Hamann.
Der konnte gar nichts.
Nein.
Der, ehrlich gesagt, der, wisst ihr, wie der aussah?
Ja, der sah aus so, wie Howie mit Schnauzbart.
Nee, der sah, für mich sah der aus, es gab mal so eine Zeit, da waren B-Movies so aus England total in. Und da gab es immer einen Gebrauchtwagenverkäufer. So sah David Seaman aus.
Aber war das, ist der eigentlich mittlerweile in der Ecke unten angekommen, als Didi Hamann aus 100 Metern geschossen hat?
Das weiß ich nicht.
Ich weiß es auch nicht. Naja, die Engländer hatten eben ihr Leben und wir hatten Berti. Ne?
Ja.
Das muss man sagen. Ja. Und Berti ist natürlich mit dieser Vorerfahrung, dieser Nahtoderfahrung der Weltmeisterschaft 1994.
Ja, aber die Frauen waren ja alle nicht da, die Schlimmen.
Auf dem bleibst du jetzt sitzen.
So. Die schlimmen Frauen waren nicht da.
Auch das ist jetzt dein Ding. Ja. So, Berti Vogt sagte etwas.
Mein Star ist nicht Jürgen Klinsmann. Mein Star ist nicht Andreas Möller. Mein Star ist nicht ein Jürgen Kohler,
nein,
oder ein Stefan Kunz, nein, oder ein Oliver Bierhoff,
nein,
oder ein Freddy Bobic, der Torschützenkönig der Liga. Mein Star ist die Mannschaft.
Ja, und wenn es überhaupt einen Star gibt, Star, dann war das Dieter Elz, ja, den die Gazzetta dello Sport nannte ihn nur den eisernen Damm. Mhm. Dieter Elz, ey. Weißt du, ich erinnere mich noch, ich war ja dann wieder einigermaßen nüchtern, als Deutschland spielte und später war es wieder anders.
Mhm.
Aber man sah ihn im Bild immer nur so ganz kurz, dann hörte man bumm und dann war er schon wieder weg. Du sahst ihn ja nie wirklich ballführend, sondern immer nur zerstörend und klärend, ne? Oder? Das war Dieter Elz. Aber es war geil.
Ja. Die 11 Freunde haben mal was total Kluges über Dieter Elz geschrieben. Die haben mal geschrieben, Dieter Elz war einer von der Sorte, die nicht im Rampenlicht standen, aber ohne die das Drehbuch einfach in sich zusammengefallen wäre.
Ja, absolut. Nein. Und am Ende war er wirklich schwer verletzt.
Ja, finde ich auch.
Wieder, ja,
11 Freunde. Nicht von mir. 11 Freunde.
Ja, ja, ja. Sowieso. Ich meine, der ist dann, glaube ich, mit einer schweren Innenbandverletzung auch wieder nach Hause geflogen, so wie fast alle Invaliden waren nach diesem Turnier. Ne?
Ja.
Das war ja unglaublich, wer da nicht alles sich verletzt hat.
Ja. Das internationale Rote Kreuz hat die dann ausgeflogen.
Na, es ist echt so. Das war Olli Reck. Ich habe mich, Olli Reck und Olli Kahn bekamen Feldspielertrikots mit den Rückennummern 12 und 22. Und ich habe mit Olli Reck drüber gesprochen. Er sagte, ich war ganz gut am Ball. Und er hat in Trainingssituationen auch im Feld gespielt. Und Berti hat gesagt, du, Olli, na, halt dich bereit.
Vor dem Halbfinale war das, glaube ich, ne?
Ja.
Vor dem Europameisterschafts-Halbfinale wird der Reservetorhüter mit dem Feldspielertrikot versorgt.
Das hat er noch heute bei sich zu Hause.
Die 22 oben drüber steht Dreck. Ich habe das auch gesehen, das Foto. Ja.
Ja, fantastisch. Also so war es. Der Star ist eben die Mannschaft, Burkhardt. Das war das Credo der deutschen Mannschaft und das war auch das Erfolgsrezept.
Ja, das war ja ein Turnier, das wirklich sehr gut begonnen hat. Also so, wie man sich das ja jetzt in diesem Jahr auch wünscht. Das heißt, der erste Gegner, die Tschechen, wurden gleich 2-0 besiegt. Dann ging es weiter gegen die Russen. Da wurde mit 3-0 gewonnen. Und dann kam das Spiel gegen Italien, wo man dann aber trotzdem noch was holen musste, um auch ganz sicher weiterzukommen.
Ja.
Und da reichte es dann zu einem 0-0. Auch, weil Andi Köpke, der deutsche Torhüter, mit einer kühnen Rettungsaktion ein sicheres Tor verhinderte.
Wir hören Heribert Fassbender in der laufenden Fernsehreportage. Ey, geiler Reporter.
Und es gibt Strafstoß für Italien. Der Superkeeper Köpke. Sola schiebt. Und Köpke sensationell.
Er war im Radio besser als im Fernsehen. Das muss man auch sagen. Ja. Was war passiert? Andi Köpke klärte und faulte so, dass man heute fast mit einer schwarzen Karte vom Platz gehen müsste, oder?
Ja.
Hat er selber auch so gesagt, er hat das immer so lustig, so ja, ich glaube, die Regeln haben sich ein bisschen verändert, könnte sein, dass es heute anders bewertet würde. Er verursacht diesen Elfmeter und dann hat er ihn auch noch pariert. Er war natürlich Agent, ich weiß noch, ich Express oder Bild titelte immer Agent 00 Köpke. Die ging ja ohne Gegentor durch die Gruppenphase. Also eine deutsche Fußballnationalmannschaft ohne Gegentore. Sowas gibt es. Muss man jüngeren Menschen erzählen. Ja? Also das hat es in England gegeben.
Ja.
Und so endete das 0 zu 0.
Übrigens, letztes Pflichtspiel einer deutschen...
Und Italien war leider raus. Oh.
Ja, aber
Italien war leider raus.
Oh. Weil im parallel stattfindenden Spiel zwischen den Russen und den Tschechen, die Russen zwar mit 3 zu 2 führten, was den Italienern gereicht hätte, aber dann kam Wladimir Smica und hat ein paar Minuten vor dem Ende noch das 3 zu 3 gemacht. Und dann war Italien raus.
Italien, ach Mensch. Ja. Es tut mir echt... Es tut mir so leid. Ich finde es auch geil, dass die wieder dabei sind, weil irgendwie... Ja.
Ich habe gestern das Freundschaftsspiel... Hat jemand von euch das Freundschaftsspiel der Italiener gegen die Türken gesehen? Das war eine Beleidigung für die Augen, oder? Ja.
Was hat dein Sohn gesagt?
Papa, gibt es nicht noch andere Spiele, die wir gucken können?
Ja, also Agent 00 Köpke spielte das Turnier seines Lebens und das muss man ja wirklich sagen. Er war... in der Bundesliga abgestiegen
mit dem ersten FC Nürnberg,
fuhr dann eben zu diesem Turnier und war die Nummer 1 in der Nationalmannschaft.
Diese Handschuhe vom Finale und das Trikot habe ich auch nicht getauscht, das werde ich in Ehren halten und da werde ich mich sicherlich gerne mal dran erinnern, weil den Titel, den kann uns oder mir persönlich keiner wegnehmen. Und wenn ich mir vorstelle, ich bin vor 5-6 Wochen abgestiegen und stehe morgen am Römer und halte den Pokal hoch, ist sicherlich auch ein bisschen Wehmut dabei.
Ja, ja, so ist es. Also
gucken wir mal ganz kurz auf den Gastgeber, auf England. Mhm. Es war ja nicht so, dass von Anfang an da große Euphorie herrschte. Das war ähnlich wie 2006 in Deutschland. Ne, da stellte sich die Euphorie ja auch im Laufe des Turniers ein. Und genauso war das bei den Engländern auch. Das war vor allem deshalb auch besonders kompliziert, weil die Engländer eine ganz besondere Vorbereitungsphase durchliefen. Die ließen sich nämlich volllaufen. Und zwar in China. Und in Taiwan, also die waren auf so einer Asienreise und dachten, wären da ungestört und hatten da mit den Reportern vor Ort auch so ein Abkommen, also wir gehen in die Kneipe und ihr in die und was wir da machen, interessiert euch nicht. Und das
war Paul Gascoigne hat sich volllaufen lassen?
Ja. Und
interessierte Nachfrage, ist auch mein Job, echt?
Ja, Paul Gascoigne.
Wow.
Und dann war es aber so, dass in diesem, ich glaube es war ein Club in Hongkong, in dem die englische Nationalmannschaft dann versackt ist, und zwar so richtig versackt. Also die haben so sehr gesoffen. Also wenn du die Fotos siehst von Paul Gascoigne nach dieser Nacht, der sich aus, als ob er 10 Tage lang durchgekokst hätte. Ein Wahnsinn. T-Shirt zerrissen, tiefe Ringe unter den Augen, knallrotes Gesicht. Und Paul Gascoigne zusammen, also mit Teddy Sheringham und den anderen Nationalspielern. Und das Perfide war, dass der Barbesitzer in Hongkong die englische Fußballnationalmannschaft abgelichtet hat.
Ey, bin besoffen.
Ja,
ja, okay.
Und dann schickte der also die Fotos an die englische Boulevardpresse und die rieb sich natürlich die Hände und dann konnte sagen, ja, unsere Leute, aber das, wenn die uns das schicken, Entschuldigung.
Ja, dann müssen wir es.
Ja, und dann stand da also irgendwie, die Überschriften waren, also die glimpflichsten Überschriften lauteten, schämt euch ihr Trottel. Das war die gemäßigste Überschrift. So ähnlich war dann die Gemengelage für die englische Fußballnationalmannschaft, die dann auch echt schwer ins Turnier reingekommen ist, unentschieden gegen die Schweiz. Und dann kam eben dieses Spiel gegen Schottland, ne, mit McAllister, der den Elfmeter verschießt und direkt im Gegenzug schießt England das vielleicht schönste Tor seiner Länderspielgeschichte. Paul Gascoigne kriegt einen langen Ball in Richtung Strafraum und legt ihn mit dem linken Fuß über seinen Gegenspieler Colin Henry, das war ein Hühne, ganz blond, also sah nicht aus wie der typische Schotte, sondern eher wie ein Schwede, über den Henry drüber und in einer Bewegung schießt er mit dem rechten Fuß ins lange Eck. Eines der schönsten Tore, die ich kenne, so aus dem englischen Fußball. Und danach der Torjubel, der ist natürlich großartig gewesen. Was macht Gascoigne? Lässt sich feiern und dann auf den Rücken fallen. Und Teddy Sheringham holt sich eine Wasserflasche und schüttet ihm von oben das Wasser in den offenen Rachen rein.
Ja, das Bild habe ich auch noch im Kopf. Ja.
Weil das eines der Trinkspiele in Hongkong gewesen ist. Der Dentist Chair. Der Zahnarztstuhl. Ja.
Ja, die Engländer, ey.
Weil wer dann irgendwie eine Runde oder ein Spiel verloren hatte, der musste also auf diesen Stuhl, den Kopf, den Nacken und dann kriegte der Wodka rein.
Ja, Bierpong mal anders. Ja,
und super. Dann haben, das war dann die Revanche in Richtung Journalie, die die englischen Fußballer geübt haben. Und danach lief es echt gut. Dann haben sie gegen die Niederlande gespielt und haben mit 4:0 gewonnen, mit 4:0 geführt. Und das bedeutete, Schottland spielte zeitgleich gegen die Schweiz und führte mit 1:0. Und wenn es so geblieben wäre, beim 4:0 hier und beim 1:0 da, wären die Schotten weitergekommen. Und dann schoss aber kurz vor dem Ende Patrick Kluivert für die Holländer noch ein Tor. Und die Niederländer kamen durch dieses eine Tor weiter. Und alle Engländer im Stadion haben gefeiert.
Ja, ja, so ist das mit der Bruderliebe, ne? Absolut. Wenn die Schotten raus sind. Ja, Wahnsinn. Super. Ja, und dann, ich meine, dann ist es wirklich so, dass sie gespielt haben im Viertelfinale gegen Spanien. Und da im Elfmeterschießen, das ist ja eine Anomalie der Fußballgeschichte, ja, muss man sagen, im Elfmeterschießen weitergekommen sind und sie wähnten sich auf einem guten Weg, denn im Halbfinale wartete Deutschland. Aber dazu später mehr.
Dass der entscheidende Elfmeter der Spanier verschossen wurde von Miguel Auguil Nadal.
Ach.
Ja. Und das ist der Onkel von Rafael Nadal gewesen.
Du, es gab ja so viele Tore. Hier haben wir noch eins, da hast du sofort, als ich das vorgespielt habe, hast du gesagt, yo, ich erinnere mich. Ja.
Poborský. Karel Poborský jde sám. Krásně to zkusil 1-0. Karel Poborský vstupuje do historie geniálním způsobem.
Poborský.
Poborský im Viertelfinale gegen Portugal läuft auf den Strafraum zu und Victor Bahia, der Torhüter der Portugiesen.
Der konnte nichts. Er war ein ganz schlechter Torhüter.
Ja, aber der hatte auch immer coole Sachen an.
Der sah super aus, ja, hatte immer schwarze, ja, der Mann in schwarz, aber hier, sah super schön aus, ja, aber war ein Fliegenfänger.
Ja, ich würde nicht widersprechen, ja, an dieser Stelle. Ja. Der kam also rausgestürmt, was Torhüter dann halt so machen, wenn sie verzweifelt sind. Ja. Und dann kam Karel Poborský und schaufelte mit dem Fuß unter den Ball, also richtig tief drunter, so wie so ein Bagger.
Ja.
Und katapultiert ihn nach oben, ja, über den Torhüter hinweg und er fällt hinten rein. Das war fast genauso schön wie das Ding von Gascoigne.
Das war die Filetabteilung. Die Deutschen hatten die Gruppenphase relativ unspektakulär hinter sich gebracht. Italien weggeräumt, also im Prinzip alles richtig gemacht und trafen dann auf Kroatien. Und das war ein Spiel, wenn du es dir nochmal anguckst und du siehst, zu was Jürgen Klinsmann imstande ist in Sachen Foulspiel, was nicht wirklich geahndet wird. Das ist schon krass. Ja? Da wurde zum Teil ins Gesicht getreten, in das von Christian Ziege. Auch das lief so ein bisschen straflos durch.
Sieht und man heute noch.
Naja, ja. Jedenfalls war das ein sehr, sehr interessantes Spiel. Es waren insgesamt 3 Tore, es gab den ersten Gegentreffer. Deutschland ging erstmal in Führung, ja, aber musste den Ausgleich kassieren und, naja, hört selbst.
Und Proteste der Neutralen, Proteste der Kroaten, als jetzt Klinsmann sich den Ball zurechtlegt und anläuft. Klinsmann läuft an, schießt und Tor!
Elfmeter.
Steffenfreund, Riesenfehler. Schucker, das muss er machen und Tor! Tor für Kroatien. Setzt noch einmal nach, Flanke, Kopfball, Chance, Sammer, Tor! Tor Sammer! Ein Riesentor von Matthias Sammer, aber die Vorarbeit kam von Markus Babbel.
Ich habe eine Szene, ich meine, das war ja Wahnsinn, dieses Tor. Ne? Also eigentlich wird er erst geklärt, aber dann kann Sammer doch noch in das Tor schießen. Und was war das für eine spannende Europameisterschaft? Denn wir hatten ab der K.O.-Phase die Golden Goal-Regel. Ja? Das war natürlich im Halbfinale das sichere Herzinfarkt-Ding, ja, bei diesem Ding gegen England. Aber so weit mussten die Deutschen da nicht. Ich habe aber diesen Slaven Bilic immer noch mit seinem Blick, der war das mit dem Christian Ziege, ne, habe ich immer noch vor Augen. Wie er so guckt nach dem Motto, ich habe nichts gemacht, weißt du. Und wenn du aber im Close-Up siehst, der hat ihm echt ins Gesicht getreten mit dem Stollen. Ich weiß gar nicht, was der Schiedsrichter da gepfiffen hat. Jedenfalls war Berti Vogts kaum mehr zu bremsen. Also Berti Vogts war ja selber ein harter Verteidiger. Aber er sagte nach dem Spiel...
Ich muss sagen, das ist Sache des Schiedsrichters, das zu unterbinden. Ich hoffe, ja, dass einige UEFA-Beobachter das auch so gesehen haben. Mhm. Und Gott sei Dank hat der Sport gesiegt. Und ich muss sagen auch, ich bin sehr, sehr froh, dass wir im Halbfinale sind. Denn Kroatien hat es nicht verdient gehabt. Einmal, weil sie nur brutal auf Foulspiel gesetzt haben und weil sie auch 7 Spiele geschont haben im letzten Spiel und damit auch Dänemark die Möglichkeit genommen haben, weiter im Wettbewerb zu bleiben.
Patsch, patsch, patsch. Ja, also schlimmer kann ja Berti Vogts gar nicht urteilen.
Ich finde das super. Der Berti hat immer gesagt, was Kante ist. Immer.
Ja, natürlich. Und Andi Möller, der kam da unter die Räder bei den Kroaten. Der musste ja schnell ausgewechselt werden. Das lief überhaupt nicht mit dem. Ne? Ja. Also das sind so Dinge. Da hat der Berti natürlich auch in väterlicher Voraussicht gesagt, so geht das nicht. So kannst du mit meinem Andi nicht umgehen. Mhm. Ne? Ja. Aber man war im Halbfinale.
Halbfinale gegen?
England.
England.
England. Genau, und zwar in diesem Sommer 96, den ich immer wieder musikalisch auch auffrischen will. Das lief auch 1996. Erinnert ihr euch, was das ist? Ihr habt's alle gehört, ey. Wie schlecht ist das? Na, das war wirklich schlecht. So. Burkhard, kennst du das noch?
Nein, kenn ich nicht. Durch die Straßen, durch den Regen, durch die Nacht. Warum hast du mich verlassen? Warum hast du das gemacht? Du hast nur gelacht und gesagt, war doch alles nur ein Spiel ohne Regeln, ohne Ziel.
Wir haben total gefährlich geguckt, Videos immer im Regen. Und wir haben so sehnsuchtvoll geguckt und waren sauer. Wir waren immer sauer.
Ja.
Und jetzt kommt der Refrain.
Gesicht, ich will's jetzt von dir hören oder traust du dich nicht? Sag mir nur warum. Vielleicht bin ich.
Also der kommt irgendwann, der Refrain.
Ich kann es nicht verstehen, Mensch, du laberst jetzt doch nur rum. Erzähl mir nichts von Trieben. Ich will mich nicht verbiegen. Und ganz bestimmt werde ich mich nicht nochmal in dich verlieben. Verpiss dich! Ich weiß genau, ich vermiss dich.
Na gut, okay. Ich merke die. Der Burkhard geht, ich will dich quälen. Ich weiß, das Ding hast du wirklich. Warte mal. Ach, mach mal weiter kurz. Nee? Ja, aber, ich muss doch nur finden. Hat der Sven es hier reingeladen? Ja? Du sagst, nö. Warte mal, ich finde es und dann spiele ich es auch aus. Wo ist es, verdammt? So eine Scheiße. So. Das war nämlich Lemon Tree.
Nein.
Doch.
Das wagst du nicht.
Doch.
Nein.
I'm sitting here in the boring room. Afternoon. Ja, das
ja, reicht
aber
doch.
Ich hab's nicht. Ja, ich hab's nicht. Okay, ja, sorry. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Beim Halbfinale, ne? England. Wir waren bei England. Wir waren bei England.
Ja, aber wir müssen noch kurz, ich finde, wir müssen noch mal einen ganz klitzekleinen Abstecher nach Mottram Hall machen. Weil in Mottram Hall wohnte ja nicht nur die deutsche Fußballnationalmannschaft auf diesem hochherrschaftlichen Anwesen, das also wirklich ein Gebäude im klassizistischen Stil, das irgendwie gar kein Ende nimmt. Wenn du dir das heute anguckst von oben, das hört überhaupt nie auf, das Haus. Und drumherum nur Golfplätze. Da gibt es gar keine Zufuhr, nur Golfplätze.
Ist mega. Kannst immer noch hinfahren, kannst aber nicht bezahlen, das Ding. Es ist echt hochherrschaftlich.
Ja, und da gab es nun eine Konfliktsituation für die deutsche Fußballnationalmannschaft.
Aus Unwissenheit heraus.
Ja, und diese Konfliktsituation bestand darin, dass die deutschen Fußballspieler anders saunierten als das gemeine Publikum in Mottram Hall. Und Berti Vogts wurde dann nun in der Pressekonferenz nachgefragt, wie man mit dieser besonderen Situation umgeht, nachdem das schon große Schlagzeilen geschrieben hatte, vor allen Dingen in der englischen Presse.
Ja, sicher, weil wir hatten ja auch Spieler wie Stefan Kuntz. Also das war ja schon, das Thema war ja so ein bisschen gesetzt in England, ne? Muss man sagen. Ne? Also, du weißt, was ich meine.
Du sprichst auf den Nachnamen an.
Ja.
Ja. Also für die, die das jetzt nicht verstehen. Also das Kunst, wenn man Kunst englisch ausspricht, hat man ein Schimpfwort, das ist im Prinzip in einer ziemlich drastischen Ausdrucksweise, wenn man sagen würde, du blöde Kuh.
Nein, das primäre weibliche Geschlechtsorgan ist damit beschrieben, in der englischen Umgangssprache.
Kannst du das nicht einfach so stehen lassen, wie ich das sage?
Naja, aber ich finde, man sollte das schon noch erklären.
Warum?
Ja? Doch, glaube ich schon.
Du musst den Leuten doch nicht immer über die Straße helfen.
Doch.
Nur weil
natürlich.
Du nicht weißt, wann die Ampel umschaltet.
Burkhard, das mache ich seit 3 Jahren. Ja? So. Jedenfalls, dieser Berti Vogts sah sich einem Skandal gegenüber. Ne? Die Bild-Zeitung machte da richtig was draus. Ein Saunagate. Er sagte:
Das ist schon hochinteressant, wenn man die Schlagzeile wieder mal liest. Und ich kenne mich auch nicht so genau da aus, wie man sich in der Sauna verhält. Ich weiß nur in China, wie es dazu geht. Ich weiß, in Finnland, das Einzige, was man in der Hand hat, ist ein Glas Schnaps. In Russland muss man eine Pudelmütze anziehen und hier in England trägt man eine Hose. Und das alles.
Ja, Stefan Kunz hat gesagt, das sei schon komisch gewesen. Die gingen halt so, wie man in Deutschland in die Sauna geht, da in die Sauna. Und dann kannst du dir vorstellen, die feine englische Gesellschaft, wie die dann guckt, ne? Mhm. Ja, the Germans. So war das da. Berti Vogts war, was das Thema angeht, auch lockerer, als man vielleicht gemeinhin denkt. Er sagt ja auch zum Thema, wurde ja immer auch nach Sex gefragt, ne? Sagt er, alles kein Problem, nur das einzige Vorschrift bei mir in der Mannschaft, in der Halbzeit geht nichts.
Ja, hat er gesagt.
Das ist die einzige Regel unter Berti Vogts.
Aber Berti Vogts war auch echt lustig.
Ja, total.
Er war echt lustig und schlagfertig.
Ja. Ich will auch versuchen, ich habe ja noch einen anderen Podcast, einfach Fußball in der nächsten Saison mal mit Berti Vogts ausführlich zu sprechen. Ich fände es sehr interessant. Ja. Musik darf nicht fehlen. Es war natürlich, die Wiedervereinigung lag ja schon 6 Jahre zurück. Du hattest Matthias Sammer, aber du hattest auch einen wie Steffen Freund.
Ja. Na? Und 1996 war es tatsächlich so, dass da auch noch so zwei Kulturen aufeinander trafen und im Mannschaftsbus wurde natürlich auch Musik gehört und die Deutsche in der Fußballnationalmannschaft hatte eine Kassette oder eine CD, man weiß das heute nicht mehr so genau, mit den größten Hits der neuen deutschen Welle. Und der Steffen Freund hörte also zum ersten Mal Neue Deutsche Welle, das kannte der überhaupt gar nicht.
Ja, und Stefan Kunz, der sagte natürlich über diesen Steffen Freund.
Steffen Freund kannte noch nicht so die Neue Deutsche Welle. Und das hatten wir auf im Bus als Kassette oder CD und dazu natürlich gesungen, weil man da mit den deutschen Liedern natürlich auch sehr viel anfangen kann, dann mitsingen. Und Steffen Freund war total begeistert, was es da früher für Lieder gab in der Neuen Deutschen Welle. So Markus, ich gebe Gas, ich will Spaß. Der ging, ich glaube, das war für ihn noch begeisternder als das Erreichen vom Finale.
Überleg dir mal, deutsche Fußballer, heute sitzen die alle mit ihren iPods da im Bus und keiner kriegt mehr mit, was um ihn herum passiert. Und damals, die haben 96, haben sie noch Markus gesungen, gib Gas, ich will Spaß.
Naja, es gab ja die Sepp Maier Tapes, das war ja die erste wirklich abgefilmte Europameisterschaft oder auch Weltmeisterschaft. Und da sieht man die Nationalmannschaft im Bus und alle singen, Rosi hat ein Telefon, auch ich. Die haben einen riesen Spaß dabei gehabt. Es gab ja nichts anderes, das muss man einfach mal sagen. Ja? Und das haben die gesungen. Ja. Und Steffen Freund, ich meine, als der auch auf Schalke angespült wurde sozusagen, ja, und überhaupt keine Ahnung hatte vom Westen, dann kam Charlie Neumann ja zu ihm und sagte, hör mal, wenn du bei uns spielst, da vorne auf dem Parkplatz steht ein Mercedes, den kannst du jetzt nehmen. Und der war mit seiner Frau aus dem Osten gekommen und er kannte Mercedes nicht. Er war nur so, wie, Mercedes, unglaublich. Und dann Schalker Geschäftsstelle, ja, das ist unser neuer Spieler. Er hat natürlich einen Fokuhila vor dem Herrn, war der Junge aus dem Osten und geht dann auf den Parkplatz mit dem Schlüssel und setzt sich da rein und alle gucken und der kam nicht weg vom Hof. Und er wusste nicht, wie man die Handbremse löst bei Mercedes. Kannte der nicht. Das heißt, da musste Charlie Neumann raus und musste sagen, Junge, so musst du das lösen. Also es war so ein Nachhilfekurs, in so läuft's jetzt. Ja? Mhm. Und deswegen die Begeisterung für die Neue Deutsche Welle wahrscheinlich auch.
Ja, also mich berührt das total, wenn du irgendwie was Gemeinsames entwickelst und dann das einfach auch pflegst und das einfach, und alle haben Spaß daran und keiner guckt schief. Vielleicht Matthias Sammer, aber das ist ja nicht schlimm, der guckt aus dem Fenster. Wobei Matthias Sammer hat aus dem Fenster geguckt.
Ja, aber Matthias Sammer ist natürlich mega wichtig gewesen. Ja,
Leitfigur.
Und Jürgen Klinsmann, das waren die Korsettstangen, ne?
Ja. Wobei Jürgen Klinsmann ja auch zu den zahlreichen Verletzten gehörte, die beim Halbfinale dann gegen England nicht dabei sein konnten. Mhm. Was zu der unglaublichen Wendung führte, dass wer Kapitän war in diesem Spiel? Andi Möller, genau, da hinten sitzen die Experten. Andi Möller. Ich habe Andi Möller neulich, als ich hier zum Champions-League-Finale geflogen bin, saß Andi Möller im selben Flugzeug mit dem Kuxer, neben dem Kuxer, Jürgen Kohler, und dann habe ich erst gedacht, ist das jetzt hier, ist das der Möller? Mhm. Und dann musste ich wirklich nachfragen, weil der ist wirklich aus dem, ich meine, wir sind ja auch nicht mehr die aller
Schlag. Ich finde uns sehr drahtig, muss ich ehrlich sagen.
Aber,
also,
Alter, Andi Möller.
Andi Möller. Ja, ich meine, wir müssen so einen kleinen Verletzungsexkurs machen. Oh. Ich habe ja auch mit Steffen Freund gesprochen. Damals war der Müller-Wohlfahrt permanent mit irgendwem beschäftigt, nur Verletzte. Mario Basler musste abreisen. Und auch bei Steffen Freund war es so, dass er sich sein Knie schwer verletzt hatte. Und dann sagte er mir, Sven, dann bin ich zu Müller-Wohlfahrt. Und es war klar, und Boris Becker war da auch ständig bei der deutschen Nationalmannschaft, wurde da auch behandelt. Also er war ja ganz eng mit den Nationalspielern. Und dann lagen die, also Boris Becker, der hatte irgendwie eine Maläste mit seinem Daumen. Und dann Steffen Freund mit seinem dicken Knie. Und er sagte, dann gibt es diesen einen Test, da machst du eine Kanüle ins Knie und wenn dann Wasser kommt, ist gut. Wenn Blut kommt, ist scheiße, dann ist es vorbei. Ne? Und dann müsst ihr euch vorstellen, bist du da so als Steffen Freund, dann kommt der Müller-Wohlfahrt, macht die Nadel rein und spritzt Blut. Wirklich im hohen Bogen da raus und da war ihm klar, okay, für mich ist die Europameisterschaft gelaufen. Das sind so die Geschichten, das ist echt eine Verletzungsgeschichte. Es ging ja so weit, dass die Deutschen geguckt haben, wie können wir denn hier überhaupt nachnominieren? Die hatten ja nur noch 13 Spieler, die dann einigermaßen einsatzfähig waren. Deswegen eben Reck und Kahn als potenzielle Feldspieler. Und dann kamen sie über irgendeinen Paragraphen zu der Idee, einen anzurufen, und zwar Jens Todt, der zu der Zeit bei Werder Bremen spielte, und der war mit seiner Frau irgendwo unterwegs und bekam dann den Anruf nach Motto: Jens, du musst kommen, dein Flugzeug geht morgen früh, du musst uns helfen. Dann ist er da eingeflogen.
Ja. Wenn es nach der britischen Boulevardpresse gegangen wäre, hätte er sich den Flug auch sparen können, denn die Briten haben sich dann in einer Disziplin geübt, die sie bis heute ausgezeichnet beherrschen. Die haben also alle Weltkriegsmetaphern wieder ausgegraben, die man so braucht.
Mit so Stahlhelmen auch,
wenn man gegen Deutschland spielt, ja, also die Fußballer kriegten Helme auf und es wurden finstere Videos gedreht und es gab dann in der Daily Mail eine echt geile Überschrift, die lautete: Achtung, stand wirklich Achtung, Surrender, also gib auf. For you, Fritz, the Euro 96, it's over.
Also the wird mit Z-E mit geschrieben, Z-E,
ja.
Und
also auch den Scheißdialekt
wird mit
noch.
IZ geschrieben. Das ist wie Hagen das, gibt's ja gar nicht, aber die gibt's nicht. Ne? Hagen das war dann irgendwie so ein Name, der dann irgendwie sollte wohl dann dänisch klingen oder wie auch immer. Und dann ist es so ein Fantasiename. Oder hier andere Zeitungen titelten Play in Red and Knock Them Dead. Ne?
Ja.
Also spielt in Rot und haut sie tot. Das Problem war, sie hatten nicht Heimrecht bei diesem Spiel. Nein. Und sie spielten nicht in Red.
Nein.
Das muss man sagen. Vielleicht ist das, wenn wir Uri Geller schon hatten,
ja,
einer der Gründe, weshalb die Kiste nach hinten losging.
Bis auf David Seaman. Der spielte in Rot, aber mit ganz vielen knallbunten Applikationen.
Das und ist mit einem Pornobalken, der unfassbar absolut geil war.
Ja. Ja.
David Seaman.
Ja.
Und sie spielten in Wembley.
Ja.
Ja, in diesem Wembley-Stadion, ne? Wo man denkt, okay, da fährst du dann als Spieler hin und denkst, boah, das Ding atmet Geschichte. Was für eine Ehre, hier zu spielen. It's fucking Wembley. Stefan Kunz fuhr dahin. Ich glaube, der hat auch permanent telefoniert mit seiner Mutter, weil das war ja ein Riesenthema jetzt mit dem Halbfinale. Mhm. Die hat ja auch ihm gesagt, wenn ihr gewinnt am Ende, ne, dann machst du, wenn die Königin kommt, ein Riesendiener. Und wenn du guckst bei der Siegerehrung, alle so, ja, und Stefan Kunz, er küsst der Queen Elizabeth fast die Füße. Ja? Hatte er immer mal versprochen. Dieser Stefan Kunz fährt nach Wembley und beschreibt es so.
Ja, zunächst mal war ich an dem Tag davor beim Training in Wembley ein bisschen enttäuscht vom Wembley-Stadion, weil es ist ja umgeben von so einem wahnsinnigen Mythos. Angefangen vom Wembley-Rasen über die ganze Stimmung dort. Und wir sind in die Kabine gekommen, das war eigentlich eher alt. Und der Rasen, ja, okay, der war gut, aber jetzt auch nicht so. Ich weiß auch nicht, vielleicht hat man sich auch falsches Bild gemacht. Die Ränge waren alt, war so eine komische Laufbahn drumherum. Also ich war da nicht so beeindruckt von diesem Stadion, vor allem auch nicht von den Umkleidekabinen. Und genau dieser Eindruck wurde dann natürlich am Tag danach revidiert. Man geht von den Kabinen eine Rampe hoch an der Stirnseite des Stadions. Und irgendwann können natürlich die gegenüber sitzenden Zuschauer dann die Köpfe der Spieler sehen. Und ab dann geht es dann so wellenförmig durch das ganze Stadion. Und das war nonstop 40 Minuten Aufwärmen mit Gänsehaut, angefangen von den Gesängen über die Lieder, die gespielt wurden auch. Und überhaupt diese Atmosphäre. Ab dem Zeitpunkt wusste ich dann, was Mythos Wembley Stadion heißt.
Ja, ich kann das nachvollziehen. Das ist heute auch noch immer so. Also dieser Mythos lebt weiter, auch nach dem Umbau. Ich war im vergangenen Sommer mit meiner Familie da und wir haben so eine Stadionführung mitgemacht und waren in der neuen Kabine der Three Lions. Und das ist ein riesiges Ding. Das ist eine oval geschnittene Kabine mit einem ganz tollen Oberlicht und also alles nur vom Allerfeinsten. Was ich richtig cool finde, ist, wenn du reingehst, dann siehst du genau, welcher Spieler wo sitzt, weil dann hängt da sein Trikot und auch die Trikots der Three Lionesses. Also auch die Frauennationalspielerin mit ihrem Trikot sind dann auch an dem Spind. Und dann hat der Stadionguide uns erzählt, was der Umbau nur für die Kabine gekostet hat.
Mhm.
Nur die Kabine.
Will man es wissen?
12 Millionen Pfund.
Ey, die Engländer haben es ja auch.
Natürlich.
Da muss man sagen, denen geht's ja super.
Seitdem die aus der Euro raus sind.
Ja, klar, spitze.
Guck, keiner muss nicht mehr europäisch ausschreiben,
nein,
kannst du machen, was du willst.
Ja, ja, eben, ja, machst du einfach.
Ja.
Findest du das wirklich besonders nach wie vor, das Stadion? Ich meine, du hast das Champions League-Finale da übertragen zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund.
Ist es, ja.
Ja?
Ja. Also jetzt ist halt jetzt anders. Ne? Du hast diesen riesigen Bogen, der da das Stadion überspannt. Das ist ja ein bisschen wie, haben sie da Köln Arena nachgebaut. Da gibt's das ja auch. Und ja, das ist toll. Also es ist toll und es ist halt Wembley. Also Wembley, wenn du nur den Namen Wembley aussprichst und du fährst dahin und dann kommt die Station Wembley Park, ist einfach toll.
Ja, wenn du es von außen siehst, also das ist ja fast nur noch mit dem Borussia Park in Gladbach zu messen. Irgendwie.
Ja,
also
wenn du genug getrunken hast.
So, wir sind also in diesem Halbfinale, das ja eigentlich ein Finale ist. Das ist ja, mehr kann ja gar nicht sein.
Es ist das größte aller Spiele da.
Ja, also es ist ja auch ein Wahnsinn, auch mit dieser Golden-Goal-Regel, die ja wie ein Damoklesschwert am Ende über diesem Spiel hängen sollte. Aber es geht natürlich los, wie es eben losgeht. Die Mannschaften gehen rein. Burkhard, und du hast dir alles angehört. Die deutsche Hymne wurde...
Ja, die wurde nicht gefeiert.
Die wurde nicht gefeiert.
Nein,
ne?
Anna-Maria Kaufmann, eine der berühmtesten Opernsängerinnen dieser Zeit, ne? Mit deutschem und kanadischem Pass, eine der größten Sopranistinnen der Welt, hat also die Nationalhymne gesungen und ist vom englischen Publikum ausgepfiffen worden.
Ja, also bei Helene Fischer hätte ich das ja verstanden, aber das war ein geiler Moment im Fußball, ehrlich gesagt. Ich war da im Stadion. Ja. Also diese Abstimmung mit den Füßen fand ich gut. Ihr erinnert euch noch an Helene Fischer. Mhm. Ja. Ja, aber dann wurde die englische Hymne gesungen.
Ja.
Gerd Rubenbauer saß auf seinem Kommentatorenplatz und es war natürlich ein sehr erhabener Moment.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, meine Damen und Herren. Man könnte stundenlang zuhören, wenn Englands Fußballfans vor einem Spiel singen und schon feiern die Hymne. Sie ist gemerkt, meine Damen und Herren, Rock- und Popstar George Michael hatte keine Chance.
Der hat da gestanden und hat seinen Einsatz einfach, was heißt verpasst, er konnte dagegen nicht ansingen.
Er war so ergriffen, dass er einfach gesagt hat, was soll ich hier noch singen, das ist doch, alles andere ist viel besser.
Aber stell dir mal vor, so ein totaler Vollprofi, der dafür, also was heißt eingekauft wird, für den seine Ehre ist, da zu stehen, der schweigt einfach und singt gar nicht. Ja, also sie waren siegessicher und es ging ja auch super los für England. Das muss man sagen, es war ja kaum angepfiffen, da führten sie schon mit 1-0, Burkhard.
Alan Shearer mal wieder mit dem Kopfball.
Torschützenkönig übrigens bei diesem Turnier mit 5 Treffern.
Genau.
Hat ihm nichts gebracht.
Übrigens 4 Jahre später hat er auch getroffen bei der Europameisterschaft 2000 in Charleroi gegen Deutschland. 1-0 haben die Engländer damals gewonnen. Das Spiel war eines meiner ersten Spiele, die ich als Journalist verfolgt habe. Damals für ein englisches Nachrichtenportal geschrieben, Sportportal.
Hast du richtig die Taschen voll gemacht?
Ja,
oder
richtig.
Was?
Ja. Und da gab es, glaube ich, da gab es 100 Mark am Tag.
100 Mark?
Ja, ich glaube schon.
Wow.
So, und das Interessante war aber, dadurch, dass das ein englisches Portal gewesen ist, hatten die natürlich auch die Karten so gebucht, dass ich mitten im englischen Block stand. England gegen Deutschland, Charleroi, Hochsicherheitsspiel, Hochrisikospiel, tausende Polizisten in der Stadt. Und da musst du aber echt aufpassen, dass du wirklich gar nichts sagst.
Du hast gar nichts gesagt.
Nein,
ne?
Ich habe nichts gesagt. Ich bin einfach hingegangen und habe
so,
hab dann gejubelt, als Schieler das Tor geschossen.
Hätten die gesagt, it's over, Burkhard.
Yes. Ja. Go home.
It's over now.
Surrender and go home.
Ja. Genau. So, aber dann kam das große Spiel von Stefan Kunz, denn ich glaube, es war die 16. Minute.
Ja.
Und dieser Stefan Kunz, der immer gesagt hat, ey, also wenn es jetzt so sehr filigran und technisch wurde, ich finde ihn ja ehrlich gesagt total super, Stefan Kunz, dann war das nicht so unbedingt meine Baustelle, ich war eher fürs Kämpferische und irgendwie so das Rustikale, aber da hat er eben das 1-1 gemacht, das vielleicht wichtigste Tor in seiner Karriere, weil Deutschland war so natürlich wieder im Spiel und es ging bis zur regulären Spielzeit zu Ende und dann ging es in die Verlängerung. Und ich weiß nicht, wie du das erlebt hast. Da hat es ja Pfostenschüsse gegeben. Es gab diese eine Szene, wo so ein Pass reinkommt, Andi Köpke ist schon geschlagen und Paul Gascoigne macht eine Grätsche, berührt den Ball sogar noch mit dem Stollen. Also wenn er nur 2 Zentimeter weiter nach vorne gekommen wäre mit seinem leider so kurzen Bein, dann wäre das ja... Das wäre ein Sudden Death gewesen. Also die UEFA wollte ja das Wording nicht Sudden Death haben, sondern sie haben Golden Goal dann gesagt. Es gab auch hinterher noch so Silver Goals und ich weiß nicht, was war alles Mist. Es wäre natürlich der Sudden Death für Deutschland gewesen. Ich weiß nicht, jeder von uns, der das gesehen hat, das Spiel, weiß, das war mit das spektakulärste und nervenaufreibendste Spiel überhaupt, oder?
Ja. Also ich muss sagen, so in der Rückschau gibt es ja so ein paar Spiele auch mit der Nationalmannschaft, wo du denkst, boah, das ist so mein Top 1, Top 2, Top 3. Für mich Top 1 ist nach wie vor die Nacht von Sevilla, das WM-Halbfinale gegen Frankreich. Aber dieses Halbfinale gegen die Engländer im Wembley-Stadion mit diesem Damoklesschwert, es ist vorbei, wenn es passiert, das war einfach echt krass. Und dann kam ja noch hinzu, dass der Stefan Kunz ja noch ein zweites Tor macht in dem Spiel. In der Verlängerung ein reguläres Kopfballtor, das aus völlig bis heute unerfindlichen Gründen nicht gegeben wurde.
Also ich habe es mir auch nochmal angeguckt. Da ist gar nichts.
Nix, null.
Der steht vor dem Verteidiger, er macht gar nichts, er macht nur ein Kopfballtor.
Ja.
Also wurde weggepfiffen. Aber das war natürlich das Leben ohne Videoassi. Und deswegen wird sowas dann vielleicht auch zum Mythos. Mhm. Jedenfalls ging es dann ins Elfmeterschießen.
Ja.
Oh, England. Naja, Berti musste dann erstmal abstimmen, wer schießt denn hier überhaupt? Und Stefan Kunz? Naja, Stefan Kunz sagte...
Berti Vogts wusste auch, dass ich in Kaiserslautern Elfmeter geschossen habe meistens, hat auch gefragt. Und ich wollte so halbmutig nur sagen, ja, ich mache den fünften, weil alle Elfmeter schießen wurden vorher vor dem fünften Elfmeter entschieden. Und dann wurde mir richtig mulmig, die Engländer haben vorgelegt und haben natürlich den fünften verwandelt. Und so wurde mir dann auf diesen 30, 40 Metern bis zum Elfmeterpunkt bewusst, was passiert, wenn man verschießt. Und dann hat man so eigene Psychotricks, um sich da ein bisschen zu konzentrieren. Aber gut ging es mir nicht auf den 30 Metern.
Diese 30 Meter dahin, ne, zum Elfmeter.
Ja,
Jonas Hector hat mir mal erzählt, erinnerst du dich noch gegen Italien?
Ja.
Entscheidender Elfmeter, es war ja auch der Wahnsinn gegen Italien bei der Europameisterschaft 2016. Und er sagte, der nimmt den Ball und dann... fing er an zu laufen und dann sagte er sich in dem Moment, warum läufst du denn, du Otto? Und ging dann wieder, es ist ein Kopfkino.
Ja, total.
Es ist mörderisch. Ne? Du weißt, alles hängt jetzt von dir ab.
Stefan Kunz hat bei diesem Elfmeter, das war der 10. insgesamt in diesem Elfmeterschießen, alle 9 vorher verwandelt und bombensicher verwandelt, muss man auch sagen.
Total.
Und Stefan Kunz hat einmal erzählt, dass er auf dem Weg von der Mittellinie zum Elfmeterpunkt sich so ein Feindbild aufgebaut hat. Er hat gesagt, es darf nicht passieren, dass meine Kinder eines Tages auf diesen Elfmeter angesprochen werden.
Das darf nicht passieren.
Nicht passieren.
So hat er sich aufgeladen.
So hat er sich aufgeladen und dann hat er ihn rechts oben in den Giebel gehauen.
Das Irre ist, ja? Ja, ernsthaft. Also genau, rechts oben. Sehr schöner Elfmeter. Knappe Minute später... steht ein Mann am Elfmeterpunkt, dessen Leben dann so ist, bis heute, Trainer der englischen Nationalmannschaft, Gareth Southgate. Wir hören mal die Reportage im Radio von dem Moment an, wo Stefan Kunz sich den Ball zurechtlegt. Mhm. Dann dauerte es nicht lang und Andy Möller kam und in Feldherrenpose, die war ja echt albern, so ein bisschen, aber er war natürlich auch aufgeladen vom englischen Boulevard, ging er da so... So gockelte er dann Richtung England. Ja. Wir hören es uns einfach nochmal an, würde ich sagen.
Und jetzt muss einer ganz, ganz starke Nerven haben. 5-4 für England. Und Stefan Kunz muss es jetzt machen. Bei Besiktas Istanbul. Spieler läuft an, trifft. Links, rechts, oben mit dem linken Fuß. 5-5. Gareth Southgate, seit einem halben Jahr Nationalspieler, gegen Köpke. Southgate schießt. Köpke hält den Ball, Southgate, der 25-Jährige von Aston Villa, ist der große Verlierer.
Jetzt trösten Sie ihn, Gott sei Dank, dass die Mannschaft zu ihm steht in diesem schweren Moment, während Andy Möller sich den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt hat, mit voller Konzentration, auch er tritt noch einmal das Gras nach unten, Seaman wartet auf der Linie, Möller läuft an, trifft, Andy Möller. Die deutsche Mannschaft steht im Endspiel der Fußball-Europameisterschaft. Das war eines Endspiels würdig einer Europameisterschaft. Und wie vor 6 Jahren beim Elfmeter-Krimi von Turin behält die deutsche Fußballnationalmannschaft die Nerven, hat das Glück des Tüchtigen auf ihrer Seite und die Fans, sie sind nicht gegangen, sie stehen immer noch im Stadion, feiern ihre Mannschaft, die jetzt ebenfalls eine Ehrenrunde läuft. Ein tolles Bild in Wembley.
Die Daily Mirror schrieb am Tag darauf, also zu Gareth Southgate, weine nicht, Sohn, Für uns alle bleibst du ein Held. Oder die Sun, also Summer of Love, ne? Die hätte sie auch zerreißen können nach dieser Wahnsinnsniederlage. Aber die schrieb, die Helden erleiden einen Herzstillstand.
Ja. Ja.
So war es. Ja. Ja, unter den Augen der Queen.
Ja.
Ja.
Ja, passiert.
Das passiert. Und schon stand Deutschland dann im Finale, durfte einfach bleiben. Ne? Ja. Durfte bleiben und dann ging es schon wieder auf den Platz.
Ja, gegen die Tschechen. Die Tschechen hatten sich ja nach dem Halbfinale gegen Frankreich, das ja auch unter diesem Golden Goal Menetekel stand, 0-0 nach 120 und dann Elfmeterschießen und die Tschechen kamen durch. Und die hatten sich T-Shirts gedruckt. Das fand ich ganz lustig. Und da stand drauf, let's check in for Wembley.
Sehr gut. Ja. Ja, absolut. Ja, und dann waren sie da.
Und,
ja.
Und hatten eine gute Mannschaft.
Es war aber die Geschichte krasser Außenseiter gegen diese deutsche Mannschaft, die England rausgehauen hatte. Also die Favoritenrolle war klar verteilt. Obwohl, ne, gegen die Tschechen hatten sie ja schon schlechte Erfahrungen gesammelt. 76. Ne? Ja, dann ging es da eben auf den Platz. Und was war das? Ich glaube, der Kapitän war Miro Katlec, ne? Von den Tschechen. Der sah damals schon aus wie einer der...
So wie du heute.
Ja, echt. Nee, im Ernst.
Ja. Der hatte, also etwas Wahnsinn. Älter.
Miro Katlec, ne? Der hat ja in Kaiserslautern Großes vollbracht. Oder Pavel Kuka spielte da.
Ja.
Poborski, Berger, wie, wer noch?
Nedved.
Ja, so. Also Wahnsinnsspieler, ne?
Ja.
Und es war so, dass die Tschechen mit 1-0 in Führung gingen gegen Deutschland. Da brannte ganz schön der Arsch.
Durch einen Spieler vom deutschen Meister, von Borussia Dortmund, Patrick Berger.
Ja.
Spielte da seine einzige Saison bei Borussia Dortmund, wurde direkt Meister und dann hat ihn der FC Liverpool quasi von der Europameisterschaft weggekauft.
Ja, aber Deutschland kam zurück und
aber erst wie? Spät.
Erst spät. Es wurde einer eingewechselt. Ja. Mit Oliver Bierhoff, das war, ging Richtung Verzweiflungstat. Man musste irgendetwas machen. Mhm. Wer sitzt denn hier noch rum? Ah, Oliver Bierhoff.
Ja.
Ja? Ich meine, so. Ja, dann eben Oliver Bierhoff. Junge aus Essen, ne? Oder? Ja. Also der kam, sah und traf und es ging in die Verlängerung und dann, ja, der Rest ist Geschichte, oder?
Klinsmann mit der Flankenmöglichkeit auf Bierhoff. Der nimmt den Ball an, steht aber mit dem Rücken zum Tor, dreht sich, schießt, abgefälscht, Tor! Deutschland ist Europameister. Das Golden Goal in der 95. Minute durch Oliver Bierhoff ist perfekt.
Das ist der Reporter Tom Bayer, den ich immer sehr, sehr bewundert habe, der auch beim Westdeutschen Rundfunk viele Jahre gearbeitet hat, der die tiefste Stimme der Welt hat als Reporter. Und ich hatte, als ich angefangen habe beim WDR, die Geschichte muss ich noch ganz kurz erzählen, da durfte ich am Anfang auch bei etablierten Reportern ab und zu mitfahren, um einfach mal zu hören und zu gucken, was die so machen. Und ich durfte dann mit Tom Bayer nach Duisburg fahren am ersten Spieltag und kannte den vorher gar nicht, hatte den noch nie getroffen. Und dann saß ich auf einmal bei ihm im Auto auf dem Beifahrersitz und hörte ihn sprechen, habe die Augen zugemacht und fühlte mich so wohl, das kannst du dir gar nicht vorstellen, es war so ein toller Augenblick. Und danach, in den Jahren danach, haben wir uns auch so ein bisschen angefreundet und ich finde das für mich sehr bis heute ein ganz großes Vorbild im Radio.
Ich glaube, der hat Jura, ja, Tom Bayer, große Stimme. Ich glaube, der hat Jura studiert, war nicht glücklich damit und dann gab es in der Wochenbeilage Prisma den Aufruf vom Westdeutschen Rundfunk, dass Reporter gesucht würden und seine Frau schob ihm dann diese Annonce zu und dann meldete er sich und er war absoluter Fußballfreak und ein paar Jahre später kommentiert er das Finale da in Wembley. Also das ist natürlich ein überragender Fußballreporter gewesen im Radio. Also das war Tom Bayer. Ja, also Deutschland war dann Europameister. Ne? Ja. Und
ganz kurzer Blick noch in die Elf des Turniers. Mhm. Im Mittelfeld, nur aufs Mittelfeld. Karel Poborski war klar, Paul Gascoigne kann man irgendwie auch nachvollziehen. Und Dieter Als. Mhm.
Natürlich, Dieter Als.
Das ist ja klar. Ne? Der Ostfriesen-Alemão, wie man ihn auch nannte.
Und dann kam eben ein großer Moment, das sind Bilder, die wir alle, glaube ich, noch im Kopf haben. Berti Vogts.
Ne? Ja, nach dem Schlusspfiff.
Hat so einen Anzug an.
Der viel zu groß ist.
Ja, aber er hat trotzdem die Ärmel so hochgeschoben. Also das ist
ja,
so.
Ja, aber schlackert alles.
Schlackert alles und er geht vor die Kurve der Deutschen und der Fans und macht eine Laola. Und das war natürlich sein größter Moment als Bundestrainer. Nach 94, nach seinem Job eben, ja, 92 das Finale verloren gegen Dänemark. Beckenbauer mit diesem Steilpass für seine Bundestrainerkarriere. Also da war dann mal alles gut. Und Berti war ganz nah da, wo er immer sein wollte.
Als Spieler war ich immer ein typischer Spieler für die Fans. Und nach der Weltmeisterschaft hat man mir die gesamte Schuld gegeben. Aber jetzt haben die Fans gesehen, wie die Mannschaft arbeitet, wie die Mannschaft mitzieht, dass es auch ein kleines Verdienst des Trainers ist.
Kleines Verdienst des Trainers, so ist es. Ja, und dann ging es für ihn zurück mit der, also nachdem da gefeiert wurde und, ach witzigerweise, Jens Todt war ja der 23.
Ja.
Der stand da unten mit Sepp Maier und oben war natürlich dann die Übergabe des Pokals an Jürgen Klinsmann, die Bilder hat man ja immer im Kopf. Und die Queen gab diese Medaillen an die Sieger. Und Jens Todt war ja nachnominiert, aber er war Teil der Mannschaft. Und dann sagte Sepp Maier, geh nicht mit hoch, geh nicht mit hoch. Die haben wahrscheinlich nur 22 Medaillen. Und wir wollen die Queen nicht vor protokollarische Probleme stellen.
Stell dir vor, Jens Todt,
ja, so oder so ähnlich, Sepp Maier. Ne? Und so muss die Jens Todt unten stehen bleiben, damit die Queen, also vielleicht hat sie ja nicht genug Medaillen. Oh, da fühlt sie dich wirklich wie das 23. Rad am Wagen, oder?
Ja.
Also, ja, so war es einfach. Ja, und dann ging es zurück in die Kabine.
Mhm.
Und in der Kabine, wer sagte das nochmal, dass da auf einmal dunkel wurde?
Olli Reck. Olli Reck hat uns mal erzählt, wir standen da und haben gefeiert und haben angestoßen und auf einmal wurde es dunkel.
Es war ein sehr sympathischer Jubel. Nicht so triumphierend, sondern auch ein bisschen verhalten. Man kann ja auch im Jubel ernsthaft sein und das war so. Das ist doch ganz normal. Die Mannschaft hat eine gewaltige Anstrengung gebracht. Wenn Sie mal sehen, wie viele doch mit Verletzungen ins Endspiel gegangen sind. Und wenn Sie aus einem Land kommen, wo manch einer, der einen Husten hat, sich sofort krank meldet. Die sind stehen geblieben. Die haben nicht darüber überlegt, wie können ich mich aus der Sache wegdrücken, sondern ein Mannschaftsgeist, Kampfmut bewiesen, tolle Tugenden. Und ich halte das für eine der größten Leistungen von Berti Vogt, dem Trainer. Dass er diese Mannschaft geformt hat.
So war der Dicke, ja.
Ja. Aber die blühenden Landschaften sind nie aufgetaucht.
Die blühenden Landschaften, die waren ja auch schon wieder verwelkt, aber ja. Das waren noch 2 Jahre Kohl und dann kam ja Gerd Schröder. Ja, also so war das, ne? Ja. Gerd Schröder, genau. Und dann Berti Vogt saß ja bei diesem Statement im Studio neben Helmut Kohl. Und wenn ihr das so nebeneinander seht, das Massiv, das Bergmassiv, der Mount Kohl. Und daneben saß Berti Vogt, er sah ein bisschen aus wie die Handpuppe von Kohl. Vielleicht hatte, verstehst du, was ich meine?
Ja, weißt so du, der, woran?
Weißt du, kennst du die so Bauchredner, ja. Die so eine, Berti saß daneben.
Weißt du, woran mich das erinnert hat? An den großen Preis, wenn Wumm und Wendelin auf dem Sofa saßen.
Ja, genau so, so saßen die da. Ja. Und Berti war ja gerade Europameister geworden, aber er verband eine Männerfreundschaft.
Ja.
Und der Helmut konnte Berti sehr gut verstehen, weil Birne war natürlich auch permanent in allen Magazinen und er sagte zu diesem Thema...
Ja. Wissen Sie, ich bin der Spezialist. Ich weiß, was alles jeden Tag über mich geschrieben wird, rauf und runter. Und das ist ein Mann mit Stehvermögen, das ist ein Mann mit Charakter und mit Können. Und das ist, finde ich, seine Stunde und sein Tag. Da nehme ich der Mannschaft nichts weg. Deswegen gratuliere ich, ich habe es ja vorhin schon getan. Wir sind keine Typen, die sich umarmen, aber wir haben uns umarmt. Das heißt, wir haben ja Millionen Zuschauer sehen können. Deswegen gratuliere ich ihm auch jetzt nochmal ganz besonders herzlich.
Ey, wenn Helmut Kohl dich umarmt, dann verschwindest du. Dann verschwindest du wie in so einem schwarzen Loch. Dann kommst du da auch nicht mehr raus, glaube ich.
Im Bermuda-Anzug.
Ja, Mist, ist köstlich, die Szene, dieses Interview, wie die da nebeneinander sitzen. Aber Berti war stolz. Zu Recht.
Ja, Berti war stolz und was ihn ja auch immer ausgezeichnet hat, war, dass er die für den Erfolg eben auch wichtig gewesen sind, nicht vergessen hat und das waren natürlich 96 vor allen Dingen die Jungs, die die kaputten Spieler wieder zusammengeflickt haben.
Ein großes Dankeschön an unsere Mediziner, was die in den letzten Tagen gearbeitet haben, an Dr. Müller-Wohlfahrt, an Professor Kindermann, an Dr. Sepp Schmidt, Hansi Montag, Klaus Eder, Adolf Katzenmeier, das war fast unmenschlich, was sie geleistet haben. Und ihnen gebührt zuerst mein Dank. Und dann kommt die Mannschaft.
Ja, so ist es. Erst ne, die komplette Medizinabteilung und dann kommt die Mannschaft, Burkhard. Ja.
Die Mannschaft, die noch laufen konnte und selbstständig duschen konnte, also der Teil der Mannschaft, verabredete sich dann zum gemeinschaftlichen Sprechgesang.
Ja.
Mit einem freundlichen Hinweis an den damaligen DFB-Präsidenten Egidius Braun.
Egidius, rück die Kohle raus, oder?
250.000 Euro, ne?
Wir wollten nach London. Jetzt sind wir in London. Jetzt wollen wir auch in London bleiben.
Ja, Klinsmann und Thomas Strunz waren das.
Egidius rückt die Kohle raus. Was hast du gesagt? 250.000 Mark?
Ich glaube ja, 250.000 Mark. Ja. Ja, überhaupt. Also das war natürlich dann schon unvorstellbare Summen. Nur so eine kleine Sache. Die FIFA setzte wahnsinnig viel Geld um mit dieser Europameisterschaft erstmals. Also der Sprung verglichen zu von 92 zu 96, 92 55 Millionen D-Mark. Und bei diesem Turnier in England, kommerziell wirklich ein Ding, was in neue Dimensionen vorgestoßen ist, haben sie 255 Millionen D-Mark umgesetzt. Ui. Aber England machte miese. Also das Gastgeberland machte miese. Die UEFA verdiente das Geld. Es gibt Dinge, die ändern sich nie.
Das ist richtig.
Das ist richtig. Ja, ja, so ist es. Also Egidius rückt die Kohle raus. Hat er gerne gezahlt, Egidius Braun, ne? Pater Braun, der ja gerne bei Alemannia Aachen auch immer in der Ecke saß da, ne? Auf seinem Klappstuhl. Das war ja sein Herzensverein. Und die Frage stand ja im Raum, geht's weiter mit Berti Vogts, dem viel kritisierten und so. Was sagte da Egidius Braun?
Ich brauche den gar nicht zu überreden, wir haben eine Vereinbarung. In uns beiden gilt, er ist so lange Bundestrainer, wie wir beide der Überzeugung sind, dass es richtig ist. Und da er mich nicht überzeugen kann, dass er nicht der Richtige wäre, wird er auch Bundestrainer immer bei uns bleiben.
Ja, so ist es.
So ist es und jetzt kommen wir auch schon zum Ende oder endlich zum Ende dieser Folge über 1996. Ich habe mich ja gefragt, wenn du so überlegst, was man so von 1980 und jetzt von 96 so mitnimmt für das Turnier, was jetzt ansteht. Ne? Mhm. Also was sozusagen die Quintessenz ist, die auch die Jahre überdauert. Mhm. Dann ist es, finde ich, ein Statement von Stefan Kunz ganz am Ende des Turniers von 1996. Und ich finde, wenn dieses Statement auch nach der Europameisterschaft hier in Deutschland von irgendeinem deutschen Spieler gebracht werden könnte, dann hat Deutschland ein gutes Turnier gespielt.
Wow, Burkhardt. Was für ein schlauer Gedanke. Ja, Moment, jetzt hören wir es erstmal, ob es wirklich schlau ist. Moment, was sagt der Kunz?
6 Wochen zusammen praktisch gelebt und es war nicht ein einziges Mal ein kritischer Moment oder was da, sondern wir haben eben unter der Dusche aus Quatsch gesagt, wie sollen wir wieder gegeneinander spielen? Das, ich meine, ich weiß ja nicht, ob ich da nochmal dazu komme, aber wenn man dann jetzt nochmal gegen unsere Abwehrspieler spielt und hat hier sowas zusammen erreicht, das ist im Moment, das kann man sich nicht vorstellen.
Ja,
oder? Wie sollen wir jemals wieder gegeneinander Fußball spielen, wo wir so eine große Zeit miteinander hatten.
Wir hatten auch eine große Zeit miteinander in Jogo Bonito Burkhardt. 3 Jahre.
Ja.
Bei der Europameisterschaft haben wir angefangen. Vor der Europameisterschaft hören wir auf. Ja, schwerer Moment. Aber es war ein für mich toller Moment hier mit euch in der Zeche in Essen. Und es war vor allem ein Fest immer wieder mit Burkhardt. Mich zu treffen. Mal 2-wöchentlich, am Schluss 1-wöchentlich und ich hatte es bereits angekündigt, dass ich einfach mal ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen möchte. Aber heute ist nicht alle Tage. Man weiß nie, wie es weitergeht im Leben. Aber ich mache jetzt erstmal meinen Abgesang bei Jogo Bonito und bedanke mich bei dir, Burkhardt, für tolle Folgen. Vielen Dank, mein Freund.
Sehr gerne, Sven.
Vielen Dank.
Oh, Standing Ovations. Wahnsinn. Liebe Leute, vielen Dank. Wow.
Burkhardt Huppe.
Vielen Dank. Liebe Leute, Sven Pistor.
Es wird mit Sicherheit Sachen von Burkhardt geben. Er ist der größte Geschichtenerzähler aus der Welt des Sports. Ich weiß, er denkt nach, bleibt einfach im Abo. Es wird Sachen geben, mit Sicherheit. Burkhardt ist ein toller Mensch und ein fantastischer Sporthistoriker, finde ich schon.
Dankeschön. So, bevor wir jetzt alle anfangen zu heulen.
Sollen wir am Ende noch was singen? Komm, wir singen. Einmal singen wir es noch, Leute. Wisst ihr, weil wir gleich...
Ein bisschen später eingeschaltet.
Ja, ist ja gut. Wir singen jetzt am Ende. Das ist auch alles drauf auf der Folge, weil es gibt ein Lied, das ist das allergrößte überhaupt. Und das singen wir jetzt einfach für Burkhard, für mich, für uns, für den Fußball, für Liebe, ja, zu diesem Spiel.
Oh ja.
Okay? Also Essen. Come on. It's coming. Es war zauberhaft. Vielen Dank, dass ihr uns begleitet. Tschüss.